Wer von den Kindern war denn froh, dass er jetzt vor den Ferien seine Sachen das letzte Mal in seinen Schulrucksack packen konnte und weiß, dass er sie erst in 2 Wochen wieder rausholen muss? Ja, okay. Gefühlt, okay, 4 Kinder, 5 Kinder, okay, doch noch ein paar mehr Kinder. Alle Kinder, sehr schön. Es gibt ja so genau solche Momente, wo wir dann die Sachen wegpacken und wissen, erst später holen wir sie wieder raus. Eine von diesen Sachen sind auch Bibeltexte, die wir in der Bibel finden. Es gibt so Texte in der Bibel, über die denken wir gefühlt ein Jahr lang gar nicht nach. Dann holen wir sie raus aus der Schublade. Dann denken wir pausenlos über sie nach. Und dann tun wir sie wieder in die Schublade und denken ein Jahr wieder nicht drüber nach. Und wenn wir sie dann rausholen, dann bekommen wir sie in voller Dröhnung. Und dann hören wir sie, wir sehen sie in Gottesdiensten, wir sehen sie in Filmen, in Weihnachtsanspielen, in Liedern. Wir lesen sie an Weihnachten als Familie. Und unser heutiger Abschnitt ist so ein Text. Ein Text, den man einmal im Jahr rausholt, sehr intensiv drüber nachdenkt und ihn dann wieder wegsteckt. Ich glaube, es ist erstmal etwas Gutes, dass wir über die gleichen Texte immer wieder nachdenken. Aber was dabei schnell passieren kann, ist, dass wir meinen, diese Texte schon so gut zu kennen, dass sie uns gar nichts mehr zu sagen haben. Da hat man in seinem Kopf wie so eine Art Blatt Papier, wo schon alles ganz genau draufsteht. Ja, vielleicht habt ihr gerade diese Texte gehört und habt gedacht, oh ja, die habe ich jetzt in der Adventszeit schon mehrmals gehört und werde ich vielleicht heute noch mit meiner Familie durchgehen, kenne ich schon. Und in eurem Kopf habt ihr so ein Blatt Papier, da ist dann so ein Stall drauf und dann so ein Ochse und ein Esel und dann Maria und Josef und alles ist ruhig und ein Stern ist noch über dem Stall und sonst irgendwas. Und das ist abgespeichert, das holt ihr raus und dann geht die gleiche Story von vorne los. Ich möchte heute mal eine provokante Aussage an den Anfang stellen. Ich glaube, die meisten unter uns haben zumindest in Teilen falsche Vorstellungen von Weihnachten und von dem, was damals wirklich passiert ist. Ich hoffe, ich habe eure Aufmerksamkeit. Versucht euch jetzt mal, ein weißes Blatt Papier in eurem Kopf vorzustellen. Und wir gehen jetzt mal die ersten 7 Verse von Lukas 2 durch und schauen, was ist denn da wirklich passiert? Was ist denn an Weihnachten wirklich passiert? Wir wollen uns 2 einfache Fragen heute stellen. Das erste, was ist an Weihnachten wirklich passiert? Und das zweite, das ist die wichtigere Frage, warum ist es so passiert, wie es passiert ist? Die erste Frage, was ist an Weihnachten wirklich passiert? Ich möchte nochmal die ersten 3 Verse lesen, wo uns über Jesu Geburt etwas gesagt wird. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Lukas hat also die Geschichte von Jesus aufgeschrieben. Und jetzt kommt er, nachdem er das erste Kapitel so viel über Ankündigungen geredet hat, jetzt kommt er zu der Geburt von Jesus. Und wo fängt er an? Er fängt an in Rom. Beim Kaiser von Rom, bei Augustus. Weiß jemand, was Augustus übersetzt heißt? Der Erhabene, genau. Der Erhabene. Also er fängt bei dem Erhabenen, beim damaligen Kaiser Augustus an. Und der Kaiser Augustus, er hat den Befehl gegeben, dass man im Römischen Reich sich in seine Heimatstätte begeben soll und dann soll man sich in Steuerlisten eintragen. Ja, das ist das, was hier gemeint ist mit sich schätzen lassen. Man soll sich in Steuerlisten eintragen, damit, was jeder gute Herrscher macht, der Herrscher weiß, wie viel Steuern er verlangen kann. Also alle müssen in ihre Heimatstätte. Bis hierhin nichts Besonderes, hören wir Jahr um Jahr. Gut, gucken wir uns die Verse 4 bis 7 an. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. Damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weib, man könnte auch sagen seiner Verlobten, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Einer von denjenigen, die sich jetzt also einschreiben lassen, die sich in eine Liste eintragen lassen, ist der Mann namens Josef. Und er geht in eine Stadt, kommt aus Nazareth, geht so 130 Kilometer weiter südlich in eine andere Stadt, die heißt Bethlehem. Mit ihm dabei ist Maria, seine Verlobte, die schwanger ist. Sie laufen nach Bethlehem und was passierte dann? Jetzt gehen unsere Blätter im Kopf an und wir denken, dann sind sie spät nachts angekommen, dann haben sie bei einem Wirt angeklopft, aber der Wirt hat gesagt, nee, sorry, ich habe keinen Platz mehr. Dann sind sie vielleicht noch zum nächsten Wirt gegangen, der hat auch gesagt, ich habe keinen Platz mehr. Und dann sind sie letztendlich leider in einen Stall gegangen und haben es sich gemütlich gemacht neben Esel und Ochse. Aber das steht hier gar nicht. Vielleicht ist euch das aufgefallen, dass es hier gar nicht steht. Sie kommen, also Maria und Josef, kommen nach Bethlehem, das ist die Heimatstadt von Josef. Und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hatte Josef entweder dort noch Verwandte oder selbst sogar eigenen Besitz. Auf jeden Fall haben sie eine Unterkunft, noch bevor sie irgendwo dieses Kind gebären. Warum? Weil wir hier in Vers 6 lesen, als sie dort waren, kam die Zeit oder wortwörtlich übersetzt, kamen die Tage, dass sie gebären sollte. Das heißt, Maria und Josef sind nicht einfach spät nachts irgendwo angekommen, haben dann noch kurz geschaut, ob sie eine Herberge finden, sondern sie sind dorthin gekommen, hatten wahrscheinlich mal mindestens ein paar Tage, vielleicht sogar einige Wochen Zeit, um sich einzurichten, um da zu sein, wo sie sind. Und dann irgendwann erst kam die Zeit, dass Maria gebären sollte. Und was passiert dann? Maria, sie bekommt ihren erstgeborenen Sohn und legt ihn in eine Futterkrippe. Warum in eine Futterkrippe? Auch das erklärt uns Lukas hier. Er sagt, weil sie sonst keinen Platz in der Herberge hatten. Was heißt das? Dass sie draußen in einem Stall waren? Nein, das ist zumindest ziemlich unwahrscheinlich. Das Erste, warum das unwahrscheinlich ist, ist, weil dieses Wort Herberge einfach nur erstmal Raum heißt oder Platz heißt oder Ort, wo man ist. Also wir sehen das in Lukas, er benutzt es an verschiedenen Orten noch für andere Gelegenheiten, zum Beispiel für ein Obergemach. Das wird aber immer durch den Kontext klar, was es da geht. Und hier ist es einfach nur, man könnte sozusagen sagen, Maria und Josef, sie haben dieses Kind genommen, haben es in eine Futterkrippe gelegt, weil sonst dort, wo sie waren, nicht genug Platz war. Es war nicht genug Raum für sie, dieses Kind woanders hinzutun. Sie mussten es in diese Futterkrippe legen. Nicht, sie haben keinen Platz mehr in irgendeiner Herberge, in irgendeinem Hotel bekommen, sondern dort, wo sie sich schon eingerichtet hatten, dort hatten sie nicht genug Platz, es irgendwo anders hinzulegen. Und damit will Lukas einfach sagen, sie waren an einem Ort, wo es nicht genug Platz gab für dieses Kind, was eigentlich diesen Platz verdient gehabt hätte. Sie mussten es in eine Futterkrippe legen. Damals war es ziemlich normal, dass man in Häusern so im Hauptraum so eine Art Doppelraum hatte. Die eine Hälfte war mit Tieren voll. Und die andere Hälfte war für die Menschen zum Leben. Ja, macht auch Sinn, weil beide spenden sich gegenseitig Wärme und es ist sinnvoll, das zusammen zu haben. Du musst nicht immer rausgehen, um Tiere zu füttern, sondern in der Mitte, zwischen diesen beiden Sektionen, gab es einen Futtertrog, da wo man die Tiere gefüttert hat. Und genau in so einen Trog legt jetzt Maria ihr kleines Jesuskind. Vielleicht habt ihr jetzt etwas, um darüber nachzudenken und zu diskutieren, heute bei euren Familien Weihnachtsfeiern. Aber das ist erstmal das, wie uns Lukas hier etwas beschreibt. Ich habe mit Leuten vorher darüber geredet und die haben gesagt, hey, steht nicht irgendwo, dass der Esel auch dabei war? Ich so, ich habe es nicht gefunden. Es steht zumindest nicht in der Bibel, dass der Esel dabei war. Aber steht da nicht was von einem Stall? Wir haben gerade sogar in einem Weihnachtslied gesungen, dass es ein Stall war. Es steht nicht in der Bibel, dass sie in einem Stall waren. Das einfach nur, damit wir vielleicht ein bisschen bessere Vorstellungen von dem haben, was hier an Weihnachten passiert ist. Jetzt habt ihr genug. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr geschockt, aber vielleicht habt ihr ein bisschen Gesprächsstoff und ihr dürft auch gerne mit mir danach darüber diskutieren. Ich glaube, wir kommen jetzt zu einer wichtigeren Frage. Warum ist es so passiert, wie es passiert ist? Mein zweiter Punkt. Wer von euch hat schon mal Google Maps benutzt? Okay, die meisten. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht habt ihr schon mal gemacht, ihr habt Google Maps vor euch und dann habt ihr so ein bisschen rausgezoomt. Ja, und dann sieht man nicht nur München, vielleicht jetzt in meinem Fall Argelsrieder Straße, wo ich dann irgendwo hin will, sondern man zoomt so raus und dann sieht man so komplett München und dann zoomt man noch weiter raus und man sieht so Deutschland, Europa und irgendwann ist man so weit weg, dass man so diese ganze Weltkugel sehen kann. Und Lukas, warum schreibt er das hier so auf, wie er es aufschreibt? Er beginnt genau wie bei dieser Weltkugel, er fängt ja ganz am Anfang in Vers 1 an beim Kaiser Augustus. Beim Kaiser, dem Erhabenen, bei dem größten und mächtigsten Mann, den es zur damaligen Zeit gab. Und er sagt, guck mal, bei der Geburt von Jesus, da gucken wir uns als erstes diesen Kaiser an. Und es ist fast so, als würde Lukas mit uns spielen, mit uns Verstecken spielen. Weil was macht er? Er fängt bei diesem großen Kaiser an und er sagt, ich werde euch jetzt was über Jesu Geburt unterrichten, ich werde euch jetzt sagen, wie Jesus geboren wurde. Und jetzt spielen wir mal Verstecken. Was glaubt ihr, wo Jesus geboren wurde? Vielleicht beim Kaiser in Rom? Wird ja passen. Ja, zu diesem großen Jesus, der angekündigt wurde als der König, als der Sohn des Höchsten, als der Größte und der Tollste, den es überhaupt gibt. Also, beim Kaiser in Rom? Nein, da ist er nicht. Okay, bei Quirinius, einem Statthalter, also einem Vollmächtigen, der über einen bestimmten Bereich eingesetzt war von dem Kaiser, gucken wir mal danach. Nein, da ist er auch nicht. Und er geht weiter und spielt Verstecken und fragt uns, wo ist dieses Jesuskind denn geboren? Vielleicht auf einem weichen Kissen, vielleicht in einem Palast, vielleicht war es schön warm und angenehm, so wie es sich für einen König gehört. Und die Antwort ist immer die gleiche, nein. Weder beim Kaiser ist Jesus geboren, noch bei Quirinius. Noch bei irgendeinem anderen, der irgendwie angesehen war, der toll war, der gut aussah. Sondern wo? Nicht in einem Stall. Sondern wo? In einer Krippe. Bei Maria und Josef. Zwei Nobodies, zwei Menschen, die niemand kannte und über die sich niemand Gedanken gemacht hat. So. Also ein großer Gegensatz. Lukas, er führt uns vom großen Kaiser zur kleinen Krippe, um uns zu zeigen, Jesus, er kam als demütiger Diener anstatt als gewaltvoller Herrscher. Jesus, er kam nicht beim Kaiser, sondern er kam in der Krippe. Er ist ein Diener. Wenn man das hier liest, wenn man das erste Mal liest und nicht schon vorgefertigt seine Meinung vielleicht über diesen Text hat, dann sollte man nochmal neu ins Staunen darüber kommen, dass Jesus eben nicht dort geboren wurde, wo es jeder erwarten würde, sondern dass er in einer kleinen Krippe zur Welt kam. Jesus war es nicht wichtig, bedient zu werden. Er wollte keinen Palast, er wollte keine weichen Kissen, er wollte keinen Luxus, obwohl er das verdient gehabt hätte. Und dieser Gegensatz zwischen der Größe und der Macht von Augustus und Jesus, unscheinbarem und demütigem Kommen, weisen darauf hin, was Jesus eigentlich getan hat. Das heißt, Lukas, er schaut so auf den Kaiser, auf alle Mächtigen und schwenkt so die Kamera hin zu Jesus, der niedrig in einer Krippe geboren wurde. Und damit zeigt er uns, was Jesus eigentlich gemacht hat, weil er ist ja nicht einfach nur niedrig geboren worden, sondern was er eigentlich gemacht hat, ist, er hat den Himmel verlassen. Er hat die Herrlichkeit bei Gott verlassen. Ein so bequemes Bett, wie niemand von uns es zu Hause stehen hat, hat er verlassen. Eine so innige Gemeinschaft, wie keine Familie sie haben kann, hat er verlassen. Warum? Um in den Dreck zu kommen, um in den Staub zu kommen, um in einen Trog zu kommen, aus dem Tiere fressen. Das ist das, was Lukas uns hier so ein bisschen zeigt. Ja, von diesem riesengroßen Kaiser runter in eine Krippe, aber noch viel mehr von dem Himmel hinunter auf diese Erde, auf diese dreckige Erde. Das ist das, was Jesus Christus tut. Und wisst ihr was? Ich glaube, du und ich, wir brauchen so einen demütigen Diener. Stellt euch mal für einen Moment vor, Jesus wäre nicht so demütig in einer Krippe gekommen, sondern wäre als machtvoller Richter gekommen, als König, der einfach den Leuten zeigen will, wie mächtig er ist. Wisst ihr, was er dann gemacht hätte? Er hätte von jedem von uns Gehorsam eingefordert. Er hätte von jedem von uns eingefordert, dass wir ihn anbeten sollen, dass wir ihm gehorchen sollen, dass wir das tun sollen, was er sagt, was er will. Und er hätte das Recht dazu gehabt. Aber keiner von uns hätte es ihm freiwillig gegeben, sondern wir hätten unter Strafe zähneknirschend uns hingekniet vor ihm und gesagt, ja, wir müssen dich ja anbeten, wir wollen dir ja, wir müssen dir ja gehorchen. Aber wir hätten es nicht getan aus Liebe, wir hätten es nicht getan, weil unser Herz das will, sondern nur, weil wir Jesus anerkennen müssen, weil er dann als Richter gekommen wäre. Wir sind von Natur aus Aufrührer gegen Jesus, den König, und wäre Jesus als König und Richter gekommen, dann hätten wir seine Strafe abbekommen. Das wäre sein Recht gewesen, aber das wäre unser Untergang gewesen. Aber das Schöne ist, Jesus kam so ganz anders. Jesus kam als demütiger Diener, und das sind gute Nachrichten. Er wurde in eine unbedeutende Familie hineingeboren. Er kam in einer Krippe aus Demut. Er wurde ganz, ganz, ganz arm. Und das nicht nur als kleines Kind, sondern auch als Erwachsener hatte er keinen Platz, um sich schlafen zu legen. Ja, so sagt er das einmal. Vögel haben ihre Nester, aber ich habe keinen Ort, ich habe kein Haus, ich habe keinen Palast, in den ich gehe, sondern ich bin ein demütiger Diener und ich diene die ganze Zeit. Und genau das hat Jesus getan. Jesus, er ging zu den Elenden, er ging zu den Sündern. Und was hat er bei ihnen gemacht? Hat er ihnen gesagt, ich richte euch und ihr habt es gar nicht verdient, dass ich bei euch bin? Hat er das gemacht? Nein, genau, richtig. Er hat es nicht gemacht, sondern er ist zu den Sündern gegangen, er hat ihnen geholfen, er hat ihnen gedient. Er hat ihnen gedient, er hat sie geliebt, er hat sie geheilt und war mit ihnen unterwegs. Und seine einzige Mission dabei war, rebellische Aufrührer, die eigentlich den König nicht lieben, zu fröhlichen Königskindern zu machen. Rebellische Aufrührer zu Königskindern zu machen. Was sagt er nämlich? Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist der Auftrag, den Jesus gehabt hat. Nicht die Menschen zu vernichten, wie er das Recht dazu gehabt hätte, sondern den Menschen zu dienen und sie zu lieben. Und sein größter Dienst hat genau darin stattgefunden, dass er nicht nur in der Krippe geblieben ist, sondern dass er ein Leben gelebt hat, um zum Kreuz zu gehen. Dass er sein Leben gegeben hat und die Strafe für unsere Rebellion auf sich genommen hat. Er hat sein Leben aufgeopfert, damit du und ich leben können. Cäsar, der Vorgänger von Augustus, er hat mal gesagt, ich kam, sah und siegte. Und was hat Jesus gemacht? Jesus kam, starb und diente. Das ist der große Unterschied, den die Herrscher dieser Welt und Jesus haben. Jesus, er kam als dienender, demütiger König. Jesus, er war der König, der mit Dornen gekrönt wurde. Und das nackte Holz, das hat sowohl den Anfang seines Lebens als auch das Ende bestimmt. Er wurde in einer Krippe geboren und er wurde an ein Kreuz genagelt. Diese Dinge zeigen uns, dass er demütig war, dass es ihm nicht um sich selbst ging, sondern um uns zu dienen. Und wenn man das so sieht, dann könnte man denken, okay, da hing er dann am Kreuz, am Ende seines Lebens, am Anfang in einer Krippe. Das sieht überhaupt nicht nach Sieg aus, das sieht sehr viel nach Niederlage aus. Was ist das denn für ein König? Aber das Unglaubliche ist, dass er der einzige König war, der jemals vom Tod wiedergekommen ist, der auferstanden ist, der lebt, der zum Himmel aufgefahren ist, der zu Rechten Gottes sitzt und der regiert, auch heute, über dein Leben und über mein Leben und über das Leben von jedem einzelnen Menschen. Jesus Christus, er ist der einzige König, der so demütig kam, um dann zu regieren in alle Ewigkeit. Was heißt das für dich und mich? Warum ist diese Weihnachtsbotschaft eine gute Botschaft für uns? Das Erste, es sind einige unter uns, die diesen König noch nicht wirklich kennen, die noch rebellieren gegen Jesus, die sagen, Jesus ist mir egal und vielleicht gehörst du dazu. Jesus ist mir egal, ich will mit ihm nichts zu tun haben, ob er in meinem Leben ist oder nicht, spielt eigentlich für mich gar keine Rolle. Oder du lehnst ihn sogar ab und sagst, nein, Jesus, der soll mir bloß gestohlen bleiben. Ich habe genug gehört von diesem Jesus. Ich bin vielleicht heute hier, weil man an Weihnachten irgendwie noch in eine Kirche geht und das war halt am nächsten dran. Aber eigentlich will ich mit Jesus gar nichts zu tun haben. Viele Menschen sind genauso auch heute noch unterwegs. Wenn das auf dich zutrifft, dann lass mich dir etwas sagen. Jesus, er kam vor 2000 Jahren als demütiger Diener König, damit du die Chance hast, umzukehren. Er kam aus Liebe, aus dem Dienst heraus und möchte gern, dass du umkehrst und dass du deine Schuld anerkennst und dass du erkennst, ja, ich müsste diesen Jesus eigentlich anbeten. Ja, ich müsste ihm eigentlich gehorsam sein. Mein ganzes Leben sollte eigentlich ihm gehören. Und Weihnachten ist der beste Ort, die beste Zeit, damit du das anerkennst und damit du umkehrst und sagst, ja, ich möchte Jesus folgen. Ich brauche diesen demütigen Diener. Ich möchte ihm gehorsam sein. Ich möchte dich einladen, dass du diesen Befehl deines Königs, dass du ihn nicht ausschlägst, dass du ihn nicht links liegen lässt, sondern dass du sagst, ich möchte diesem demütigen Diener folgen. Es ist schrecklich, diesen Befehl auszuschlagen, weil Jesus nicht dieser demütige Diener für immer bleiben wird, sondern gleichzeitig auch als herrschender Richter wiederkommen wird. Jesus hat versprochen, dass er wiederkommen wird und dass er dann das, was er beim ersten Mal nicht getan hat, tun wird, nämlich uns zu richten. Und er sagt, dann wird jedes Knie sich vor ihm beugen, jede Zunge bekennen, dass er König, dass er Herr ist. Und das machst du dann nicht mehr freiwillig, sondern das machst du dann, weil er dich straft, weil er dich in die Knie zwingt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir den Blick haben auf diesen demütigen Diener, weil wir dann wissen dürfen, du darfst zu ihm kommen. Wenn du nicht an Jesus glaubst, dann kehr um, bekenn deine Schuld und glaube an ihn. Und wenn du dazu Fragen hast, zu dieser Weihnachtsbotschaft, dann komm gerne auf jemanden zu, bei dem du weißt, er kennt Jesus. Komm gerne auf mich zu, komm gerne auf Matthias zu oder auf jemanden, der dich vielleicht mitgebracht hat. Weil das die wichtigste Frage ist, die du dir dieses Weihnachten stellen kannst. Wichtiger als die Frage, gab es den Stall wirklich oder nicht? Weil Jesus zu uns kam, das macht auch etwas anderes noch mit uns. Und zwar, viele von uns kennen diesen demütigen Dienerkönig. Viele von uns sagen, ja, ich glaube an Jesus und das ist wunderschön. Die Frage ist, was sollte jetzt die Weihnachtsgeschichte vom demütigen König mit uns machen? Ich glaube, eine Sache, die ich uns mitgeben möchte, weil Jesus als demütiger Diener zu uns kam, sollte es uns die Angst nehmen, zu Jesus zu kommen. Eine Frage an die Kinder. Vor was kann man Angst haben? Ihr müsst laut rufen.
Spinnen.
Spinnen. Oh, das... Was? Proben, ja, genau. Also zum Beispiel Schulaufgaben, die einem gestellt werden, die man nicht vorbereitet hat. Was? Räuber, genau, Räuber, böse Menschen. Ja, noch mehr? Mäuse, ja, Mäuse auch. Da weiß man nicht. Ja. Sünde, ja, das ist eine sehr gute Antwort. Tochter unseres Trainees. Sehr gut. Genau. Man könnte noch vor der Dunkelheit Angst haben. Ja, vor bösen Menschen, haben wir schon gehört, Räuber könnte man Angst haben, vor Schulaufgaben und vielem, vielen mehr. Ich glaube, wir haben Angst vor Dingen, die wir schlecht kontrollieren können, über die wir keine Kontrolle haben. Zum Beispiel ein böses Tier. Ja, oder zum Beispiel Mäuse, die sehr schnell sind und flink. Und dann haben wir vielleicht Angst vor denen, weil wir sie nicht kontrollieren können. Oder wir haben Angst vor Dingen, die uns unheimlich sind, weil wir sie nicht durchschauen können. Ja, zum Beispiel wie Dunkelheit, da wissen wir nicht, was passiert da genau. Und das macht uns Angst, da wissen wir nicht, was passiert. Das Krasse ist, dass eigentlich das, wovor wir am meisten Angst haben sollten, Gott selbst ist. Warum? Weil wir ihn nicht kontrollieren können. Wir können ihm nicht sagen, was er zu tun hat. Wir wissen nicht genau, was er tut. Und auf der anderen Seite ist er für uns so wenig durchschaubar. Wir haben keinen Überblick über das, was er tut. Eigentlich können wir ihn überhaupt nicht kontrollieren. Er ist eigentlich ganz, ganz anders als wir und deswegen müssten wir Angst haben. Und wenn wir einfach so von uns aus jetzt zu Gott kommen wollen würden, dann ist es wie, wenn man nachts in einen dunklen Wald reingehen will und überhaupt nicht weiß, was in diesem Wald ist. Und dann auf einmal hört man noch einen Löwen brüllen, das aus diesem Wald kommt. Und du hast einfach nur Angst und du denkst so, ich will auf jeden Fall nicht in diesen Wald reingehen. Ich will am liebsten so schnell wie möglich weglaufen. Und das ist das, was jeder von uns hat, wenn wir eigentlich mit Gott in Berührung kommen. Wir fragen uns, bin ich bei Gott überhaupt willkommen? Soll ich nicht lieber wegbleiben? Vor allem, wenn wir als Christen erkennen, dass wir Sünder sind und dass wir keine Chance haben, zu Gott zu kommen. Sollen wir dann überhaupt noch dahin gehen? Aber Jesus ist wie jemand, der aus dem Wald kommt, der uns bei der Hand nimmt, der uns mit in den Wald nimmt und uns die ganzen Schönheiten in diesem Wald zeigt. Und uns zeigt, dass das Brüllen, was wir gehört haben, eigentlich gut für uns ist. Der uns zeigt, dass die Dunkelheit vielleicht von außen so aussieht, aber der uns mehr und mehr Licht reinbringt. Und wir erkennen Gott und verstehen mehr, wie er ist und haben immer weniger Angst vor ihm. Warum? Weil Jesus uns an der Hand nimmt und weil er uns hinzieht zu Gott, uns Gott zu verstehen gibt. Warum? Weil Jesus selbst Gott ist und er als Demütiger, als Diener auf diese Welt kam und er anfassbar wurde. Wir Menschen konnten Gott auf einmal begegnen, wir konnten ihn anfassen. Wir konnten ihm, er wurde so wie wir. Und er beschreibt sich jetzt als sanft und von Herzen demütig und lädt Menschen ein, zu ihm zu kommen. Und das möchte ich dir zusprechen, wenn dein Bild von Gott so verzerrt ist, dass du meinst, er will erst Kontakt mit dir, wenn du ihm bewiesen hast, dass du gut genug bist. Ich will dir zusprechen, dass Gott Kontakt mit dir haben möchte, wenn du wieder mal gesündigt hast und nicht weißt, ob du um Vergebung beten kannst. Du kannst zu ihm kommen, das gilt dir, wenn Gott weit weg scheint und du dich fragst, ob du überhaupt beten solltest. Und das gilt dir, wenn du dich fragst, ob Gott überhaupt noch will, dass du umkehrst zu ihm, weil du dich zu schlecht fühlst. Komm zu Jesus, er will dir nahe sein, er ist demütig und würde er keine Gemeinschaft mit Sündern wie dir und mir haben wollen, dann wäre er wohl kaum als hilfsbedürftiges Kind in einer Krippe zu uns Menschen gekommen. Würde Jesus keine Gemeinschaft mit Sündern wie dir und mir haben wollen, wäre er wohl kaum als hilfsbedürftiges Kind in einer Krippe zu uns gekommen. Wer auf dieses Kind in der Krippe schaut, der braucht keine Angst zu haben, zu Jesus zu kommen. Weil Jesus zu uns kam. Die Weihnachtsgeschichte ist nicht einfach eine romantische, eine kitschig süße Story, die wir halt einmal im Jahr rausholen können, uns anschauen, freuen und wieder reinstecken können, sondern es ist der Anfang der größten Rettungstat, die es überhaupt gibt. Und ich möchte dich anflehen, vertraue diesem demütigen Dienerkönig Jesus Christus, der in der Krippe kam, um ans Kreuz zu gehen, um dir und mir das Kreuz zu ersparen. Bestaune ihn, freu dich an ihm und komm wieder neu zu ihm, egal ob zum ersten oder zum tausendsten Mal. Amen. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Unser Herr, wir danken dir dafür, dass du zu uns gekommen bist und dass du nicht weit weg geblieben bist. Danke, dass wir das so wunderbar sehen in dieser Krippe. Danke, dass du demütig bist, dass du uns nicht überrollst, sondern es so sehr liebst, wenn wir zu dir kommen, weil du zuerst zu uns kamst. Bitte schenk, dass das in unseren Herzen ganz neu, ganz groß werden darf. Amen.